Auch heute wollen wir gemeinsam unseren Gott ehren mit Worten aus dem Psalm, und ich lade Sie ein, zum Psalmgebet aufzustehen. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Amen. Das Wort Gottes für diesen Sonntag finden wir im 1. Königsbuch, Kapitel 19, den Versen 1 bis 8. Wir tauchen ein in die Elia-Berichte. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Und da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder, rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Zum Gebet und Anbetungslied wollen wir, soweit es uns möglich ist, aufstehen. Ewiger, heiliger Gott und Vater, wir wollen dir ganz herzlich danken, dass wir an diesem Morgen hier zusammen sein dürfen. Wir danken dir, dass wir mit allen Generationen in diesem Haus sind, um dich zu ehren, dich anzubeten und deinen Namen groß zu machen. Und wir nehmen unser Gebet, die mit hinein, die mit uns verbunden sind über den Livestream und stehen vor dir, unserem Gott, vor dem Allmächtigen, vor dem der Himmel und Erde, das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat, dem alles dient, dem alles gehört, der alles in seinen Händen hat. Und der im Großen und im Kleinen, der Weise, der Liebevolle, der Allmächtige ist, wir beten dich an. Wir bitten dich für unser Zusammensein an diesem Morgen mit unserem Lobpreis für dich, dass du jetzt mit deinen Worten in unser Leben hineinsprichst. Wir bitten dich, dass du Ulrich Parzan in unserer Mitte segnest zur Auslegung deines Wortes. Wir bitten dich, dass dein einzigartiger Heiliger Geist dein Wort nimmt und es in unseren Kopf und in unser Herz und in unsere Hände und Füße hineintransportiert. Lass uns auch an diesem Morgen teilhaftig sein dieses Wunders, dass Worte des ewigen Lebens bei uns ankommen. Herr, wir merken das immer stärker, immer mehr, wie wir in diesen verwirrenden Zeiten, denen alles wegzubrechen scheint, wie in dir einen festen Grund haben, ein Fels, auf dem wir stehen können. Und wir danken dir dafür. Und wir wollen gerne bei dir bleiben. Wir wollen gerne bei dir stehen. Wir wollen gerne dich anbeten und dir die Ehre geben. Du selbst, unser Gott, du bist es. Und du bist gegenwärtig. Anbetung sei dir. Amen.
Was für ein Gottesdienst. Schon die Ansagen, das verschlägt sein dem Atem, was hier alles los ist. Ein großer Reichtum, ein Beweis des Geistes und der Kraft, dass Jesus wirkt und Menschen bewegt und neue Gedanken und Perspektiven gibt. Faszinierend, der fließende Übergang von der jungen Erwachsenen in Seniorenarbeit. Alles ganz groß. Und jetzt hättet ihr einen Predigtext verdient, der das nochmal zusammenfasst. Den Jubel und die Dankbarkeit, die Stärkung und die Kraft und das Vorwärts. Dann singen wir noch miteinander, nun aufwärts, froh den Blick gewandt und vorwärts. Fest den Schritt, sagen Amen, hören den Segen und gehen zu einem guten Mittagessen. Aber dieser Text, warum dieser Text? Nun, kann das einfach erklären. Er ist der Trägheit zu verdanken. Das ist der einzige Grund, warum er diesen Text heute serviert bekommt. Die versammelte Trägheit ereignet sich folgendermaßen. Ich bekomme eine Einladung, dass ich predigen soll. Ich sage, worüber. Die hohe Leitung hier hat vieles andere zu tun und hält es sich für eine Tugend, mich wählen zu lassen, hat damit aber natürlich einen ganz faulen Hund getroffen. Auch keine Lust hat, die Arbeit zu tun, die auch nicht tun wollen. Also schaue ich in die Losung und stelle fest, dass irgendwelche weisen Leute in der evangelischen Kirche für heute einen Predigtext festgelegt haben. Ich habe gesagt, ich habe sowieso keine Lust, auszusuchen, nachzudenken, was denn wohl passen könnte, woher soll ich das wissen? Ich habe da immer so die Angst, dass ich bei meinen Lieblingsworten hängen bleibe und das kann nicht der Geist Gottes gewesen sein. Also habe ich mir angewöhnt, ich nehme die Texte, die andere vorschlagen. Also aus dieser Mischung aus Motivation haben wir heute diesen Text. Und als ich dann ranging und sagte, Herr, dann sag mir, was ich sagen soll. Dann sage ich, also, es muss doch wirklich nicht sein. Müssen wir diese großen Gestalten, also Mose und Elia und Jesus, sie trafen sich ja schon da zur Beratung für die Vollendung der Geschichte. Also meine, was mit Elia ist und was mit diesen Größen des Reiches Gottes ist, das ist doch auch erbärmlich. Da denke ich immer, Herr, da kannst du mir doch nicht zumuten. Soll ich die jetzt runterschruppen auf das Normalmaß von uns normalen Christen und was uns das sagt für unseren Alltag heute? Das ist doch eine einzigartige Geschichte. Die wiederholen wir doch nicht. Die haben eine einzigartige Rolle in der Heilsgeschichte. Die spielt sich nicht in unserem Leben jeden Tag ab. Es wäre doch Banalisierung, wenn ich sagen würde, also so wie ist das bei uns und so. Ist doch überhaupt nicht so. Es war doch einzigartig, hatte geschichtlich eine bedeutende Höhe. Ja, und jetzt? Na, nur mal langsam, sagt er. Nur mal langsam. Liest die Bibel im Römerbrief Kapitel 15, da steht ja, der Paulus sagt uns, warum wir das Alte Testament lesen sollen. Römer 15, Vers 4. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift, den Zuspruch, die Paraklesis, den Zuspruch der Schrift, den Trost der Schrift, Hoffnung haben. So sagt er. Also alles, was du da liest im Alten Testament, das ist deshalb geschrieben, uns zur Lehre und dass wir durch Geduld, also Belastbarkeit heißt das, Ausdauer, die die Schrift verleiht, und sie gibt den Zuspruch, die Ermutigung, und die Ermahnung heißt beides, Trost der Schrift. Und dadurch sollt ihr Hoffnung haben. Also meine ganze Meckerei ist völlig unbegründet. Wir lesen diesen Text und fragen, Herr, was willst du uns lehren? Wo lernen wir, wo zeigst du uns hier, dass wir belastbarer werden, Geduld haben, belastbarer werden, Ausdauer haben und dass unsere Hoffnung neu gestärkt und entflammt wird? Und lass uns so in diesen Text noch hineinschauen, und man kann den Text gar nicht verstehen, ohne den ganzen Kontext zu nehmen. Und meine dringende Empfehlung ist, was Gutes zu tun an diesem Sonntag und 1. Könige Kapitel 18 und 19 komplett im Zusammenhang noch einmal für sich heute zu lesen. Eine atemberaubende Geschichte. Aber das, was ich heute jetzt sage und erkläre, ich werde Beziehungen nehmen auf die Zusammenhänge, sollten Sie noch einmal bedenken, indem Sie den Zusammenhang dieses Textes in zwei Kapiteln lesen. So. Der erste Punkt, den ich deutlich machen möchte, ist, es geht immer noch um den gleichen Kampf. Heute auch noch. Im Volke Gottes. In der Gemeinde Gottes weltweit. Es geht immer noch um den gleichen Kampf wie damals im Volke Israel. Was hier das Nordreich ist ja schon die Spaltung gewesen, aber es ist das Volk Israel, das Volk Gottes. Und das, was wir vom Volke Gottes leben, das dürfen wir nicht vergleichen und eins zu eins setzen mit anderen politischen Staaten. Es ist Gottes auserwähltes Volk, das seine Erweiterung und Fortsetzung findet durch Jesus, den Messias, in der neutestamentlichen Zeit auch durch seine Gemeinde. Die ersetzt Israel nicht, sondern sie wird erweitert, eingepflanzt in den Ölberg. Also aber es ist immer noch, ja, was ist der gleiche Kampf? Es ging um den klugen Gedanken, dass das Leben besser gelingt, im Einzelnen wie in der Gemeinschaft, wie überhaupt, das Leben gelingt besser, wenn man den Glauben an den lebendigen, geoffenbarten Gott Jahwe verbindet mit dem Glauben an Baal. Der hatte auch noch eine Partnerin, das war die Asherah. Meist treten die auch in Kapitel 18 im Duett auf. Wer war Baal? Baal, das war eigentlich, ja, das war der Gott der Fruchtbarkeit. Auch, also das hatte mit Landwirtschaft zu tun und das war für Israel toll. Die kamen jetzt ins Land, nicht mehr nur in der Wüste und abhängig von dem Manna, das Gott täglich gab. Man konnte pflanzen. Es war ja verheißen, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Dann haben sie Ackerbau betrieben, haben Weinberge angelegt und haben das genossen, dass man auf Vorrat wirtschaften kann und merkten, wie man auf der einen Seite abhängig ist davon, dass das was bringt und dass man klug haushalten muss und gut arbeiten muss, um den Reichtum sich zu erschließen und vor allen Dingen sich zu sichern. Und jetzt war der Gedanke sofort da. Man muss es sichern. Und dieser Reichtum gibt uns Sicherheit. Wir sind nicht mehr in dieser unglaublichen Abhängigkeit wie in der Wüste, wo wir nicht wussten, was wir morgen genug zu haben. Immer davon abhängig, dass Gott das Wunder von Mann erschaffte und man konnte keine Vorratswirtschaft betreiben. Das hatte sie genervt, das hatte sie geärgert. Sie hatten gemeckert oft darüber. Aber Gott hatte ihnen das zugemutet, so hatten sie gelebt, 40 Tage, 40 Jahre. Aber jetzt haben sie es genossen, dass es mal anders ging. Ja, und an Fruchtbarkeit, das üppige Leben, das Genießen des Reichtums. Ja, das ist ja ein Segen Gottes, wenn er Reichtum schenkt, man Mercedes fährt. So, und dann gehört natürlich dazu, zum erfüllten Leben gehört die Faszination der Erotik und die Kraft und der Genuss der Sexualität. Und das alles verkörperte Baal. Der war der Gott, der sagte, jawohl, so muss man das Leben feiern. Ich schenke es euch, die Fruchtbarkeit, und ihr macht das Beste raus. Ihr sichert so euer Leben und ihr genießt den Sex und Genuss eures Reichtums. Das ist die Fülle, die ich euch gebe. Wir feiern das Leben. Da sagten die Leute, das ist doch ja, diese trockene Art da, uns zu sagen, Gott könnte man nicht sehen. Und er spricht durch Mose und die Propheten und er gibt uns Gebote. Nein, Gott kann man nicht sehen, sondern wir haben sein heiliges Wort. Und gesegnet ist der, der dieses Wort hört und tut. Naja, sagt er, das ist für Radikalinskis ist das schön, aber so zum Leben ist das ein bisschen trocken. Das wollen wir ja nicht aufgeben. Natürlich braucht man das, das ist auch eine Kostbarkeit, diese klare Kontur eines geoffenbarten Gottes in seinem Wort und so. Aber man muss ja nicht in falschen Alternativen denken. So ein bisschen Baal konnte uns gut tun. Und das war ja nicht erst hier. Das fing ja schon an am Sinai. Da heißt es, lasst uns, als Mose ein bisschen zu lange wegblieb, da heißt es, lasst uns einen Altar machen und Jahwe ein Fest feiern. Und zu diesem Zwecke bastelten sie unter großen Opfern, die Frauen brachten alle ihre kostbaren Goldschmuck hin, alles eingeschmolzen, das wurde ein goldenes Stierbild gebracht. Das Symbol der Fruchtbarkeit, der Sexualität und der schöpferischen Kraft. Das heißt, man nennt das die Baalisierung Jahwes. Es war die permanente Versuchung Israels. Natürlich bleiben wir bei Gott. Er hat uns aus Ägypten geführt, erwählt in Abraham, er geredet durch die Propheten. Natürlich bleiben wir bei Jahwe. Aber wir müssen ja auch mit beiden auf dem Boden stehen. Man muss ja auch im 21. Jahrhundert angekommen sein. Wir leben ja schließlich heute und nicht in irgendwelchen prüden pietistischen Zeiten. Und deshalb Jahwe und Baal. Und das war die kluge Politik von Ahab. Und das war das Geheimnis des Reichtums seiner Regierungszeit. Zeitweise. Und zu diesem Zwecke hatte er klug und genial geheiratet. Er hatte diese tolle, einflussreiche Isabel geheiratet, die Tochter des Priesterkönigs von Tyros. Und die kam und brachte den ganzen religiösen Reichtum, der in der Levante, da im Nahen Osten, immer schon bodenständig war, reiche Gegenden, so brachte das mit. Und pflegte das. Und das fand Ab, ist ein kluger Schachzug. Wir integrieren das geistliche Erbe Israels und den Reichtum der Religion, die hier bodenständig ist. Wir sind schließlich jetzt hier zu Hause. Wir sind ja hier angekommen. Und Gott hat uns ja auch hier hingeführt, hat er sich ja was bei gedacht. Und Isabel bestimmte das, ganz starker Einfluss, es wird berichtet, 450 Baalspriester, 400 Aschera-Priester und die arbeiteten im ganzen Land und es waren nur die sie ernährte am Königshof und da waren viele im Land. Also das war eine richtige Durchdringung des ganzen Volkes mit der klugen Perspektive, wie kann das Leben optimal gestaltet werden. So, und was passierte? Nur Gott, Elia musste sagen, nein. Gott sagte, nein. Gott sagte, meine Gebote gelten. Und was Baal betreibt, ist Götzendienst und Asherah ist Götzendienst. Und was sie für gut heißen, ist Sünde, Ehebruch, Egoismus. Israel sollte nie seine Sicherheit im lebendigen Gott und seine Worte haben. Das war die Versuchung von Anfang an, das Geschenk des reichen Landes und der fruchtbaren Erde jetzt zu missbrauchen als Sicherheit. So genau war es passiert. Wir verlassen uns im Grunde auf das, was wir verdienen, auf unser Haus, auf unser Einkommen, auf unser so und auf unsere schöpferischen Fähigkeiten und wir genießen das Leben in Essen und Trinken und Erotik und Sex. Das ist natürlich so, so hat Gott uns angelegt und höre auf dein Herz, tu, wozu es dich treibt und wenn dein Herz in Liebe brennt für einen Menschen, dann leb das auf, lass dir von niemandem in die Suppe spucken und moralische da Sprüche dir den Spaß verderben. So, die Propheten mussten sagen, ihr täuscht euch. Das ist Ehebruch Gott gegenüber. Ihr brecht Gott die Treue, das ist Götzendienst. Ja, die moralischen Sünden schreien zum Himmel. Sie sind Gott ein Greuel. Aber in der Tiefe ist es gar nicht nur die Moral oder Unmoral, sondern es ist Beleidigung des Gottes, der euch gerettet hat, erwählt in Abraham, errettet hat aus Ägypten und sein Versprechen an euch wahrgemacht hat, euch ins verheißene Land zu führen. Ihr habt ihm das Vertrauen aufgekündigt und ihr folgt Baal. Nein, sagten sie, wir folgen nicht Baal, sondern wir wollen das ja nur miteinander verbinden und das ist doch wichtig. Das ist bis ins 21. Jahrhundert für jeden Staat wichtig. Der entdeckt, es gibt Leute in unserer Gesellschaft, die ganz unterschiedlich leben, unterschiedlich glauben. Und jede Regierung hat immer eine erste Aufgabe, wie halten wir den Laden zusammen, damit die sich nicht gegenseitig die Köpfe einschlagen, Mord und Totschlag im Land ist. Das ist bis heute die Hauptaufgabe einer Regierung. Wie kann man halbwegs bei diesem explosiven Material, was da unterwegs ist, verhindern, dass das alles in Hass und Gewalt auseinanderfliegt. Also absolut, absolut aktuell damals. Und man möchte viel, viel Verständnis für die Regierenden wie Ab hier entwickeln, dass er versucht, das irgendwie zusammenzubringen. Dann dieser Störenfried Elia, der dann von Gott den Aufbruch kommt. Erstmal Gott kündet Gericht an, 3 Jahre mörderische Dürre, große, große Not. Aber dann lesen wir, dass Gott sagt, jetzt machen wir die Entscheidung. Und dann soll er das Volk Israel zusammentrommeln auf dem Karmel. Lesen Sie das in Kapitel 18. Und dann kommen sie, auch der König, und dann kommt diese Predigt des Elia. Was hinket ihr auf beiden Seiten? Ist Baal Gott, dann folgt ihm nach. Ist Jahwe Gott, dann folgt ihm nach. Er predigt eindrücklich und dann steht er und das Volk antwortete ihm nichts. Auch das ist nicht neu. Du kannst das predigen, du kannst das sagen, das entspricht nicht der Offenbarung Gottes. In Israel, Alten und Neuen Testament, eine solche Integration eurem Lebenswandel, politisch, aber in der Kirche, in den Gemeinden, darum geht's, im Volk Gottes. Aber das Volk antwortete ihm nichts. Ist ja auch eine Antwort. Das heißt, sie wollen keine Stellung nehmen. Hat sich auch nichts geändert bis heute. Sie wollen da gar nicht gegenreden. Sie könnten innerlich sagen, ja, irgendwie hast du auch wirklich recht, leuchtet uns schon ein. Aber sie sagen es nicht. Warum sagen sie nichts? Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. warum muss ich hier Stellung beziehen? Ich ahne, das bringt mich sowieso nur in Schwierigkeiten. Das Beste ist, du duckst dich weg. Kennen Sie das Gefühl? Das Beste ist, du hältst das Maul. Und das Volk antwortete ihm nichts. Für uns Prediger ist das ein ziemlich ernüchterndes Vorbild. Bei uns Pastoren heißt das dann immer so, dass nachher die Leute sagen, sie haben schön gepredigt. Das ist ersatzweise in höflichen Gesellschaften die Reaktion, sie antworteten nichts. Und dann fordert er sie heraus zu diesem Gottesurteil. Er sagt, macht zwei Altäre, holt die Priester des Baal, gebt uns zwei Jungstiere, schlachten wir die, wir packen die alle drauf und dann nur nicht anzünden. Und dann, ihr dürft wählen, ihr dürft anfangen und dann beten wir und gucken, welcher Gott das Gebet hört und das Opfer anzündet. Und dann passiert das. Muss man lesen. Dramatisch die Geschichte, wie die Baalspriester das Opfer, die Opfertier darbringen und wie sie dann stundenlang ihre rituellen Tänze machen, sich anritzen, Blut ritzen und Gesänge machen. Da Lia steht ein bisschen dabei und macht seine Witze darüber. Muss ein bisschen lauter reden. Gott pennt vielleicht oder ist aufs Klo gegangen. Steht da wörtlich. Es ist bitterer Hohn und Spott. Passiert nichts. Und dann macht Elia das Gleiche mit dem anderen Altar. Und er schüttet da noch Wasser drüber, bis so Kanäle ringsherum, alles schön nass ist. Betet. Und es kommt Feuer vom Himmel und verzehrt das Opfer und das Holz und das Wasser und alles ringsherum. Und das Ereignis, die Folge ist riesig. Was heißt es da? Sie fallen nieder und sagen, Yahweh, er ist Gott. Yahweh, er ist Gott. Da liegt das Volk Israel anbetend, Proskynese. Das war dieses Niederfallen auf den Boden, das kannte man von den großen Herrschern. Das hieß, du allein bist König, dir allein folgen wir, du hast Verfügungsrecht über uns. Und da liegen die Tausende von Israel und beten allein den Herrn an. Der König ist da, ist beeindruckt. Und damit ist das noch gar nicht zu Ende. Es gibt noch einen Triumph danach. Gott kündigt an, es gibt Regen. Und Elia betet auf Knien und ein Prozess, bis sein Mitarbeiter ihm zeigt, eine kleine Wolke wie eine Hand groß. Und dann sagt dem König, losmarschieren, aufholen, es kommt Regen. Und dann endet das 18. Kapitel damit und die Hand, also König Ahab fährt mit seinem Wagen los nach Jezreel, seiner Residenz, so fliegen die 30 Kilometer vom Karmel entfernt. Und die Hand des Herrn kam über Elia und ergürtete seine Lenden, also die Klamotten hochgebunden, Beinfreiheit, und lief vor Ahab hin, bis er kam nach Jezreel. Das heißt, in einem Supermarathonlauf geht er, in der Kraft des Herrn, heißt der Ausdruck, der Geist des Herrn erfüllt und erfasst ihn bis ins Körperliche hinein. Und während der König da auf seiner Karosse mit seinen Pferden da durch die Gegend galoppiert, rennt der Prophet vorweg die ganze Strecke bis nach Jezreel. Was für ein Triumphler, was für ein Sieg, was für ein Sieg. Der lebendige Gott hat sich bewiesen. Israel hat sich gebeugt vor dem Herrn, betet ihn an. Selbst der König muss es anerkennen. Und sein Bote, der Prophet, ist zusätzlich bestätigt. In der Kraft des Geistes Gottes hat er körperlich die Fähigkeit, einen Supermarathon hinzulegen. So, ein Schönheitsfehler hatte die ganze Geschichte, die habe ich jetzt übersprungen. Weil nach diesem Triumphgebet, Anbetung, Yahweh, er ist Gott, heißt es, dass Elia die 450 Baal-Prediger zum Bach Kishon führen lässt und dort alle hinrichtet. Und so wie ich unsere Kirche kenne, ist das immer das Schlimmste an der Geschichte. Was ist denn das für ein Gott? Sollen wir das wirklich unseren Kindern im Kindergottesdienst erzählen, dass der Prophet Gottes, sollen wir die Feinde lieben und jetzt sagen, guck mal, ihr Jungs, ihr habt da jetzt aufs falsche Pferd gesetzt, wir können ja jetzt mal eine Umschulung anbieten, wie ihr in Zukunft als Religionspädagogen für Yahweh angesetzt werden könnt, müsst ihr jetzt ein bisschen was neu lernen. Stattdessen lässt er die macht er eigenhändig, köpft die Butter. Nun habe ich nicht den Eindruck, dass ich berufen wäre, Gott zu entschuldigen und in dieser Welt zu erklären, dass das alles nicht so gemeint ist und dass in Wirklichkeit Gott ganz harmlos ist. Ich sage ja, mir kommt das ja angesichts solcher Geschichten des Alten Testamentes, kommen mir manche Theologen so vor, als ob sie den Menschen erklärten, zu den Menschen redeten, so wie Hundehalter das machen, wenn sie mit großen Hunden unterwegs sind und Leuten das, was Putin bei Angela Merkel nicht gemacht hat, ne, mit dem großen Hund. Aber wenn so ein anständiger Hundehalter kommt und so ein großer Hund dabei ist und merkt, der hatte Angst, dann sagen sie immer, der tut nichts. Der tut nichts. Und so gehen die Theologen durch Deutschland und sagen, also wenn er solche Geschichten liest, also in Wirklichkeit, Gott tut nichts. Keine Sorge. Gott tut nichts. Aber im Neuen Testament steht der Satz, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Steht im Neuen Testament, nicht im Alten. Hebräerbrief, Kapitel 10. Erinnert daran, dass es heißt, die Rache ist mein, spricht der Herr. Und sagt dann selber, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Vielleicht werden wir das ja erleben, was das heißt. Auf eine schreckliche Weise das Gericht Gottes zu erleben. Dass wir oft, wie damals, auch immer die Unschuldigen traf, die Kinder, die eigentlich den ganzen Dreck nicht angerichtet hatten und die dann doch mit ausbaden mussten im Gericht Gottes, was in ihrer Sünde die anderen angerichtet hatten, die einflussreich hatten. Aber danach war ja gut, also wie das ist. Das Gericht Gottes. Gott ist und bleibt ein heiliger Gott. Und im Gegensatz zu vielen meiner Kollegen, die an dieser Stelle sagen, das gilt heute nicht mehr, sage ich Ihnen, lassen Sie uns nicht so sicher sein, dass wir das nicht an unserer Generation noch erleben. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu tun. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Wenn man Gott derart als einen Hampelmann behandelt, sein Reichtum und seine Gaben in Hülle und Fülle genießt, und einen das nicht zur Umkehr treibt, sondern zur Bestätigung des Kompromisslebens, das immer sagt, wir schaffen es. Baal und Yahweh passen bestens zusammen. Man kann die Ehe brechen und Jesus nachfolgen. Und man kann homosexuelle Paare segnen. Der Segen, den Kirchen und christliche Gemeinden für gleichgeschlechtliche Ehen geben, ist ein Baalsegen. Ja, er ist ein Segen Gottes, aber er ist das Segen des Götzen Baal, der alles segnet, was aus Sex und Gier und dem Gefallen, was unsere Neigungen uns sagen, hör auf dein Herz, sagen die Leute. Ja, sagt Jesus, aus deinem Herzen kommen böse Gedanken, Hass, Ehebruch, Habgier, Neid. Das ist die Quelle unseres Herzens. Und Baal ist bereit, alles das zu segnen, was aus unserem Herzen kommt. Und wenn wir in unseren Auseinandersetzungen in den Kirchen, Landeskirchen und Freikirchen, in der Leitungsebene dazu gekommen sind, ja, wir wollen das Segen, das ist Gott wohlgefällig, dann heißt das, Baal ist unser Gott. Das sagt Es geht nicht um moralische Randfragen. Es geht um die Kernfrage, hinket nicht auf beiden Seiten. Ist Jahwe, in deren Jesus geoffenbarte Gott Abrahams, Isaaks und Jakob, ist der lebendige Gott oder ist Baal Gott? Der Gott der Fruchtbarkeit, des Reichtums, des Triebes, der Verherrlichung, des Auslebens des Sex. Wenn du deine Sexualität nicht auslebst, dann bist du, hast du kein erfülltes Leben, ist das Grunddogma unserer Gesellschaft. Und deshalb ist immer die Wahl zwischen Jesus und Baal. Und dann dieser Triumph. Aber es ist kein Triumph. Dieser Superlauf, Supersiegeslauf von Elia. Aber dann beginnt unser Text ja damit, dass es heißt, und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich und machte sich auf und lief um sein Leben. Und er lief 200 Kilometer durch Juda, da war immer, fühlte sich immer noch nicht sicher, bis ans Südende, Negev, Beersheba. Und dann ja nochmal 400 Kilometer weiter in den Sinai rein, durch Negev in die Sinai, bis zum Horeb. Baal ist stärker. Dieser König Ahab mit der schlauen Isebel, als er berichtet, was passiert ist, da sagt er nicht, wir haben erlebt, Jahwe ist der lebendige Gott. Und ihm dient Israel. Also, na, er hat deine Priester alle umgebracht. Kalt wie sie war, schickt sie im Boten und sagt, morgen um diese Zeit mache ich mit dir genauso. Und Elia lehnt sich zurück und verschränkt die Arme und sagt, Jahwe ist Gott. Er ist der Sieger, hier stehe ich und kann auch anders. Sagte er. Nein, nein, er stand nicht so. Das heißt, die Furcht kam über ihn. Die Furcht kommt über ihn, erfüllte ihn und er gepackt von, ich meine, in der Kraft des Heiligen Geistes lief er einen Supermarathon von 30 Kilometern. Gepackt von der Angst um sein Leben rennt er 200 Kilometer bis zum ersten Stopp in Beersheba. Es gibt sehr unterschiedliche Kräfte, die Leute in Bewegung bringen, in Dauerlauf. Das nennt man dann Supermarathon. Eine Frau meines Freundes, die macht so, sie läuft so 100 Kilometer Marathons und so. Das finde ich immer toll, dass man sowas überhaupt schafft. Elia konnte das, 200 Kilometer. Die nackte Angst um sein Leben hat ihn gepackt. Die hat ihn weiter geschleudert und tiefer getrieben und länger in Bewegung gehalten als die Kraft des Herrn nach der Erfahrung des Sieges. Baal besiegt den Ahab und besiegt den Elia, den Propheten Gottes. Baal ruiniert das Volk Gottes. Was ist eigentlich geblieben von dem Tag davor? War das ein emotionales Ereignis? Da liegen Tausende von Israel auf dem Boden und schreien, Jahwe, er ist Gott. Klare öffentliche Entscheidung. Man hört nichts mehr davon. Der König ist der Erste, der umkippt. Der Prophet ist der Zweite, der sich in Furcht verflüchtet, Angst verflüchtigt. Wo ist das alles? Wo ist das alles? Da dachte man, die Erweckung bricht aus. Die große Erneuerung. Und der Fisch stinkt vom Kopf her. Es fängt an von der Spitze her, vom König und vom Prophet. Alles zerbröckelt einen Tag später. Baal ist König. Das heißt, wenn Paulus sagt, liest es, das Alten Testament ist euch zur Lehre und zur Stärkung eurer Tragkraft und der Hoffnung geschrieben. Das heißt, hier zieht er uns erstmal alle Zähne mit Illusionen. Ein bisschen Erweckungsstimmung reicht nicht. Die kann auch echt sein. Karmel war sicher echt. Wir genießen den Männertag auf der La Höhe. Aber am nächsten Tag kann der Absturz kommen. Dem Elia ist es passiert. Ein Absturz. Wir sehen hier als einen nächsten Punkt, also der Kampf geht immer noch um die gleiche, gleiche Problem. Jahwe, Jesus oder Baal bis heute. Und er war selten so offensichtlich und offenkundig innerhalb der Gemeinden und Kirchen wie heute. Weil die Angst in dieser Frage, wie verstehen wir Gender und Sexualität inklusive Homosexualität und ihrer Praxis, ist wie eine Lähmung über den Gemeinden. Und da, wo noch nicht der Streit entbrannt ist, da herrscht die Furcht, nur ja nicht dran rühren, es könnte uns zerreißen, wer weiß. Und wir marginalisieren uns selber. Das ist ja noch fast noch schlimmer, als dass wir in die Zeitung kommen, als Hotspot für Corona. Große Angst im großen Land. Nur ja die Klappe halten. Wieder zurück bei dem alten Strategie, was hinket ihr auf beiden Seiten, ist Baal Gott oder Jahwe Gott? Und das Volk antwortete ihm nichts. An der Basis der Gemeinde Schweigen als Antwort. Nun, wir lernen hier auch, dass es ein zweiter wichtiger Gesichtspunkt, mutige Mitarbeiter können überfordert und erschöpft sein. Ja, das passiert. Das passiert dem Elia mit dieser tollen Berufung, mit diesen tiefen Erfahrungen. Es geschieht, dass er dahin rennt und dann von Beersheba, und dann sagt er seinem Mitarbeiter noch, hier bleib du, das mache ich alleine, und noch eine Tagesreise weiter zu Fuß in Negev. Und dann kann er nicht mehr. Und dann sieht er da einen Busch stehen, Wacholder ist bei den einen, Ginster. Aber jedenfalls in der Wüste, da wachsen nicht viele Büsche. Es war schon auffällig, dass da so einer stand und irgendwie so ein bisschen Schatten warf. Und da sackt er drunter zusammen und sagt, ja, das ist es. Ich kann nicht mehr. Diese Zusammenfassung dessen, was er sagt, ist sowas wie erschütternd. Er legte sich hin. Es ist genug. Er wünschte sich zu sterben. Es ist genug, sagt er, so nimm nun Herr. Er betet ja wenigstens noch sein Abendgebet und zum Schluss. Ne? Es ist genug, ich kann nicht mehr. So nimm nun Herr meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Dahinter steckt auch, dass er sehr wohl abschätzen kann, wie der Unterschied von Karmel zu danach war. Es ist ihm klar, ich bin doch auch eine Niete. Er hat überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, sich damit zu trösten, dass er am Bach Grit durchgehalten hat, versorgt von Raben, wunderbar in der Trockenheit und all die Wunder erfahren hat und dann den Karmelsieg und diesen Selbstbeweis Gottes. Er hat nicht mal mehr die Kraft, sich daran zu erinnern, das könnte irgendwelche Einflüsse haben, auch auf seinen Glauben heute. Ist genug. Kann nicht mehr. Keine Lust mehr. Und ich bin nicht besser als meine Väter. Rohrkrepierer. Das passiert. Muss das so sein? Ist das zwangsläufig so? Ist das schicksalhaft so? Gut, wenn die Not dieser Situation nicht, der macht da ja gern auch eine Philosophie drauf. Und dass das wichtig wäre, dass wir auch zu unseren Niederlagen stehen, das ist aber nicht kein Spaziergang. Nicht? Das ist nicht so, als ob man damit kokettieren könnte und so, ach, ich bin so wunderbar schwach und habe ja auch so meine Einbrüche. Und im Unterschied zu anderen, die immer so tun müssen, als ob sie stark bin, bin ich wenigstens so ein toller Hecht, der ich zugebe, dass ich so schwach bin und noch damit angebe. Darum geht's nicht. Darum geht's nicht. Es ist nicht, er wird ja weitergehen. Ich kann das jetzt nicht ausführlich lesen, aber man muss das sehen. Das Ende wird ja sein, der Reise, mit die 40 Tage weiter bis zum Horeb. Er ist ja nicht losgelaufen, um das zu erleben, aber er erlebt dann eine neue Gottesbegegnung auf eine geheimnisvolle Weise. Aber als Gott dann zu ihm spricht, da zieht er ihn an den Ohren. Was machst du hier, sagt er. Dann geht noch mal eine Phase. Dann kommt wieder das Wort Gottes. Was hast du hier zu tun? Warum lungerst du hier rum? Hier in der Wüste, habe ich dich hier hingeschickt? Ist das deine Platzanweisung? Was machst du hier? Was tust du hier? Er muss durch die Buße, durch den Zerbruch. Gott sagt nicht, das ist mal so. Ich kenne euch ja, mal sind wir auch schlapp. Du bist nicht meine Wege, sondern deine Wege gegangen. In Eitelkeit. Im Siegestaumel, den ich dir geschenkt habe, warst du nicht stark genug, auf mich zu sehen, sondern als du auf dich gesehen hast, da hat sich diese Isebel und ihr Bote kalt erwischt. Du hast nur noch Angst um dein Leben gehabt, um deine Pension. Um dass du in Ruhe bis zum Ende deines Dienstes kommst. Und dass nur ja nicht deine Familie und deine Kinder beeinträchtigt werden in ihrer Karriere, weil du dich für Jesus hingestellt hast und gesagt hast, es ist nicht recht, was ihr tut. Ich kriege Anrufe von Pastoren, die sagen, ist alles richtig, ich glaube, alles was ist alles recht, was ihr macht. Aber meine Frau sagt, denk an unsere Kinder. Denk an unsere Kinder. Was erlebe ich? Schon in unserer Zeit, wo es wenig kostet, einen aufrechten Gang zu gehen. Aber man könnte, wenn man die Karrieren der Kinder, die vielleicht in der Kirche auch noch was werden wollen, gefährdet, dann überlegt man sich schon dreimal, was man sagt und wie deutlich man das sagt. Es geht ja nicht nur um mich, heißt es dann. Es geht ja um meine Kinder. Und was opfert nicht alles? Man opfert dann auch sein Gewissen für die Kinder, ja? Ja? Ich muss es nicht richten. Und dann sagt Gott nicht nur, was treibst du hier? Du bist auf einem falschen Weg. Sondern er sagt, ja, ich habe geeifert für dich und ich bin alleine übergeblieben. Gott sagt ihm, 7000 haben ihre Knie nicht gebeugt vor Baal. Und du meinst sagen zu müssen, ich bin alleine übergeblieben. Guck mal, keiner, wir sind eine Minderheit, wir können gar nicht mehr. Ich alleine bin so eifrig gewesen. Du Narr, sagt Gott ihm am Horeb, du Narr, 7000 haben die Knie nicht gebeugt vor Baal. Und das gilt jederzeit auch heute. Es gilt jederzeit auch heute. Und deshalb all die, die so mieses Wetter machen und Weltuntergangsstimmung bereiten und sagen, es ist alles ganz schlimm, alles ganz schlimm, wir sind die Einzigen, ihr seid Narren. 7000 haben die Knie nie gebeugt vor Baal. Gott hat sein Volk. Und er ist der Herr. Und es gibt keinen Grund wegzulaufen. Und dann erlebt er die Neubeauftragung. Und er muss dann viel weiterlaufen. Bis Damaskus, das sind 800 Kilometer zu Fuß. Und er hat noch drei Aufgaben, aber zu den drei Aufgaben gehört auch, okay, es ist genug, bestelle deinen Nachfolger. Den muss er auch berufen. So, was für eine Ermutigung. Erstmal ermutigend einfach zu sagen, selbst die größten Männer Gottes sind so abgestürzt auf falsche Wege in tiefe Not und Verzweiflung. Nichts wird beschönigt. Auch sie kippen von jetzt dem Vertrauen auf Gott und der Erfahrung seiner Gegenwart ab in die blanke Angst ums eigene Überleben und einen übermäßigen Respekt vor der Macht Baals und seiner Kohorten. Und keiner ist da, außer ich bin der Einzige, der eifrig ist und treu ist. So verblendet, so dumm stürzen wir uns in die Verzweiflung. Und Gott hat Erbarmen, Er sagt, es passiert so, du bist erschöpft auf eigensinnigen Wegen. Zum Schluss bringt er ihn auf einen neuen Kurs, aber uns heute ist ja nur das eine auch wichtig, auch unterwegs, bevor das alles in Ordnung kommt, gibt es eine Zwischenstation zur Stärkung. Und das ist unter dem Ginster, unter dem Wacholder. Was für ein, der kommt da an, lebensmüde. Auch das ist ermutigend. Passt den größten, im ersten, zweiten Korintherbrief, Kapitel 1, schreibt Paulus, dass sie in solche Nöte und Beschwernis und Widerleiden gekommen sind, dass sie am Leben verzweifelten, verzagten. Der Apostel Paulus war lebensmüde. Er sagt, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Es bleibe uns allen erspart, wenn sie es nie erlebt haben. Danken Sie Gott, dass er, und es ist überhaupt nicht gesagt, dass er sie dahin führt, aber es ist auch keine Ausnahme. Und auch das gehört zur Ermutigung, dass wir belastbar werden und dass wir Ausdauer bekommen, sagt Paulus im Römerbrief Kapitel. Deshalb lesen wir das Alte Testament, damit wir keine Traumtänzer sind, keine Schwärmer, keine Spinner, sondern dass wir Nachfolger des gekreuzigten, auferstandenen Herrn sind. Und sagen ja, deine größten Nachfolger sind, haben versagt. Petrus, alle. Und dann sind sie da zusammengesackt wie ein erschöpfter Sack. Ich kann nicht mehr. Und der Herr hat sie erst mal schlafen lassen. Wie nüchtern das in der Bibel geht. Jetzt keine Predigt, sondern erst mal schlafen lassen. Der weiß ja nicht, wie lange der geschlafen hat. Und dann schickt er extra einen Engel, um zu sagen, hallo, wach mal auf, steh auf und iss. Dreht sich rum, sieht da Toastbrot. So, bei uns gibt es ein gutes Restaurant in Kassel, da gibt es so Steak auf Lavastein gebacken, gebraten. Und hier gibt es so ein Toastbrot, so Brotfladen auf heißem Stein geröstet. Also das ist echt Bio. Und das im Hauch eines Ginsterbaumes in der Negev-Wüste. Das für Pauschalreisen, das ist ein Preis wert. Toastbrot und daneben ein Krug mit frischem Wasser. Und er genießt das. Er genießt das. Und jetzt kommt die Predigt. Nein, wieder schlafen. Wieder schlafen. Er legte sich hin und schläft wieder. Wir wissen nicht, wie lange. Es geht so sehr geschöpflich zu, so sehr körperlich. In der Bibel ist der Körper so wichtig. Ehret, preist Gott mit eurem Körper, heißt es da. Preist Gott mit eurem Körper. Der Glaube hat mit dem Körper zu tun. Gebt euren Leib hin zum lebendigen Opfer. Der Glaube geht über den Körper. Deshalb ist der Körper wichtig. Ich sage nicht, das ist nicht wichtig. Wir müssen jetzt reden, wir müssen jetzt denken, wir müssen jetzt nichts schlafen. Das ist meine Beobachtung auch bei vielen Zeitgenossen, die mit ihren Glaubensproblemen zu mir sagen, frage ich, wann gehen Sie schlafen? Können Sie schlafen? Wie lange schlafen Sie? Ich sage, die ganze Rappelei, gehen Sie abends 10 Uhr schlafen und schlafen Sie auch lange gründlich und dann kommen Sie wieder, dann reden wir. Manche zermartern sich die halbe Nacht durch und denken, das hätte irgendetwas mit Frömmigkeit zu tun, das ist nur Missachtung des Schöpfers. Wer nicht keinen gesunden Rhythmus des Lebens hat mit Essen und Trinken und Schlafen, der macht sich selbst kaputt. Es gibt Schwierigkeiten, dass das alles gar nicht so gut geht und nicht schlafen können, ist eine ziemliche Belastung. Und dann Hilfe zu empfangen von jemandem, der einem raten kann in solchen Sachen, ist eine kostbare Hilfe, ich weiß das. Kümmert ihr euch auf der Höhe auch drum? Das Ganze in der Bibel ist, die Sorge für den Leib ist sehr wichtig. Der Herr ist der Arzt und der durch seinen Engel gibt er die Speise, macht die Pause zur Ermutigung, zur Stärkung, weil nur mit Knurren im Magen kannst du auch nicht mehr schlafen. Also nochmal schlafen. Und dann zweites Mal wecken, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. So sieht das aus. Elia sagt, ich kann nicht mehr, ich habe bislang genug, ich habe die Schnauze voll. Es ist genug. Der Herr widerspricht nicht sofort. Er lässt erst mal 2 Runden schlafen, 2 Runden frühstücken. Und dann sagt er, jetzt steh auf und iss. Du hast einen weiten Weg vor dir. Wann Schluss ist und genug ist, sag ich, sagt er. Und dann schickt er ihnen erstmal 400 Kilometer an Horeb noch und dann 800 Kilometer zurück nach Damaskus. War noch ein weiter Weg. Alles zu Fuß. Alles zu Fuß. Ich habe gestern auf meinem Routenplaner nachgeguckt, wie lange man da fährt. Bei Falk Routenplaner wird die Strecke genau angegeben, aber natürlich über die toll ausgebauten, geraden, asphaltierten Straßen. Das machst du in einem Rutsch. Musst du dir aber alles zu Fuß gehen. So. Und das ist Lebensplanung Gottes. Monatelang war der unterwegs. Monatelang. Er gibt die, das gehört zur Barmherzigkeit Gottes. Er bringt uns an Punkte, wo er dann auch nochmal uns hilft, dass wir gründlich aufräumen. Gründlich Buße tun. Was machst du hier? Und uns zeigt, dass wir uns geirrt haben, wo wir uns überschätzt haben. Und die anderen sehen 7000, die die Knie nicht gebeugt haben vor Baal. Und dann schickt er uns neu, jeden auf seinen Platz. Und jetzt macht er keine Sorgen, wie lang der Weg ist. Und wann genug ist, sagt er. Ich weiß ja nicht, in welcher Lebensphase ich bin. Ich sehe junge Gesichter, die können sowas überhaupt gar nicht denken. Die denken jeden Morgen, wenn sie die Bettdecke wegschmeißen und sagen, wo ist die Revolution, die ich hier gewinnen kann und so. Verstehst du, in meinem Alter, da kennt man das Gefühl. Da kennt man das Gefühl, dass man dem Herrn hinsilft und sagt, es ist genug. Ich kann nicht mehr. Und er gibt dir Gutes zu essen. Und du frühstückst und du schläfst wieder gut. In diesen Tagen, ich habe ja geschlafen wie in Abrahams Schoß. Betten sind gut. Und als ich heute Morgen aufwachte, dann hatte ich diesen Predigtext im Kopf, steh auf und iss und sagte, ja, unten, das Müsli auf La Höhe ist irre. Gleich runtergestapft und hin, da nehmen wir. Hat das was mit Theologie zu tun? Nein, das hat mit Gott zu tun. Der sorgt uns in diesen Zwischenstationen durchs körperliche, geschöpfliche, ein erholsames Gespräch, ein wunderbarer Spaziergang, ein Sonnenschein, aufquellende Frühlingsblumen und du guckst, dein depressiver Geist kommt aus der Hocke und richtet sich mühsam auf und sagt, Herr, danke, ich kann atmen. Okay, sagt er. Kriegst noch eine Portion Schlaf, noch eine Portion Frühstück, Lahö, Müsli und dann gehen wir los. So, ich sage Ihnen das, gebe Ihnen das weiter. Sie hören es, Helfer, wo auch immer Sie sind. Sie sollten wissen, nur die, die wirklich mit Jesus unterwegs sind, erfahren auch solche Anfechtungen und Niederlagen. Die Mitläufer, die immer schon auf der Schiene sind, Baal und Jesus, das geht alles gut miteinander. Nicht wahr? Es sind alles Schöpfungsvarianten, wir können jede Sünde leben und auch segnen und auch fromm rumdrehen. Ist alles okay. Die kennen solche Anfechtungen nicht und werden auch solche Tröstungen nicht erfahren. Aber wer auf der Spur von Jesus ist, der kennt diese Abstürze und braucht diese Tröstungen. Und denen können ja Leute jetzt zuhören, die sagen, ja, so weit bin ich noch gar nicht. Ich bin gar nicht in seinem Dienst und ich unterschreibe das noch gar nicht, was da in der Bibel so gesagt wird. Da will ich sagen, ja, ist Teil der Einladung. Wer sich auf Jesus einlässt, wird sich entscheiden müssen, Jesus oder Baal. Das ist die aktuelle Entscheidung des 21. Jahrhunderts in Europa. Die Bekehrung heißt Jesus oder Baal. Und innerhalb der Kirchen heißt es, was hinket ihr auf beiden Seiten? Wie lange? Ist Baal Gott? Wollt ihr diesem Götzen folgen? Bekennt euch dazu. Ja, es wird eine Baalskirche geben. Und die könnte länger leben, als uns lieb ist. Aber es ist Baal, es ist der Götze, der ein Leben zugrunde richtet in Zeit und in Ewigkeit. ist Jesus der alleinige Retter, dann folgt ihm mit ganzem Herzen und Jesus belügt euch nicht. Er sagt euch, was es die Entscheidung kostet und dass ihr der Prügel sicher sein könnt und dass der Hass der anderen euch trifft, hat er gesagt. Jesus hat gesagt, es wird euch nicht besser gehen als mir. Wer mir nachfolgt, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wer sein Leben mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Aber diese wunderbaren Zwischenstationen der Ermutigung, er sorgt dafür, dass wir fröhlich zum Ziel kommen. Und dann wird es eines Tages bei Elia passieren, dass er noch nicht mal eine Beerdigung erlebt, sondern vom Geist Gottes einem feurigen Wagen in Gottes Welt gerissen wird. Ich sage, Herr Jesus, muss kein Rolls-Royce aus dem Himmel sein, aber besser wäre, du kämst wieder. Und wenn du mich abrufst heute, dann will ich dein Angesicht sehen. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Lass uns beten. Ach Herr, du machst dir keine Illusionen über uns. Dafür danke ich dir. Und du holst uns aus den Löchern, in die wir versacken, und stärkst uns mit Brot und Wein, gibst dich selbst als das Brot des Lebens, das Wasser des Lebens, und bringst uns zum Ziel. Ach, hilf doch, dass wir nicht Hindernisse sind, sondern Helfer für andere Menschen. Zu dir. Amen.